zart und bitter.
Zart und bitter Crime Stories, mal wieder eine Folge jagt die andere. Wir haben ja auch den Crime Month im November und eine ganz seltsame Folge, weil Stefan ist nicht da. Die erste Zart und bitter Folge ohne Stefan. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ein Schock für mich auch, aber weil wir auch ein bisschen mehr produzieren wollten in diesem Monat und Stefan heute nicht kann, habe ich gesagt, ich mache die Folge alleine, aber... Alleine stimmt gar nicht, weil die Jule ist wieder mit dabei. Hallo.
Ja, hi, schönen guten Abend.
Ja, hallo Jule, wir sind jetzt alleine, ich hatte es ja gerade schon gesagt. Und du wusstest es auch schon vorher, ne?
Ich wusste es, aber trotzdem irgendwie ungewohnt.
Ja, ist es. Aber vielen Dank, dass du relativ spontan, wir hatten letzte Woche kurz geschrieben und ich hatte gesagt, ja, am Sonntag würde ich gerne aufnehmen, aber Steffen ist nicht da. Willst du mit dazukommen? Und ja, vielen Dank, dass das so spontan bei dir klappt.
Ja, klar, sehr gern.
Ja, ich bin ein kleines bisschen angeschlagen. Wir sehen uns hier auch über Monitor. Ich habe hier so einen Kühlakku auf meinem Knie liegen. Das ist so ein bisschen angeschlagen. Und ich trinke Tee mit Klosterfrau Melissengeist. Das heißt, ich habe so eine kleine Erkältung, die so im Anrollen kommt oder im Anrollen ist und will dem Ganzen vorbeugen. Ich glaube, es ist schon zu spät. Ich fühle mich auch schon so ein bisschen, als hat man es in den Knochen.
Ach Mann, aber man hört es noch nicht. Das ist ja dann der Vorteil. Zu hören ist es noch
ja,
nicht.
Ja, dann hätten wir keine Story aufgenommen, das will man ja keinem antun, hier mit einer schniefigen Nase zu sitzen. Ja, wie ist es bei dir? Wie geht's?
Ganz fit, alles gut. Mein Sohn hat sich heute verletzt, das war nicht schön.
Oh, ja.
Der hat sich beim Handball, hat einen Handball von kleinen Finger bekommen.
Ah.
Und das war richtig fies. Innerhalb von kürzester Zeit war der Ballon dick und...
Oh, weia. Ja. Ja, dann kann der jetzt monatelang vielleicht gar keinen richtigen Handball spielen oder so.
Ich hoffe, dass er schnell wieder fit ist. In 2 Wochen ist das nächste Spiel. Mal gucken. Oh,
der ist Torwart, oder wie?
Nein.
Okay, man kann ja ständig den Ball da aufs. Also ich hatte an meinem rechten Daumen, ich habe im Sommer, ist ja jetzt auch schon ein paar Monate her, habe ich mit meinen Neffen Fußball gespielt und ich war im Tor so ein bisschen. Und dann wollte ich dann so einen Ball abwehren und der ist mir so komisch auf den Daumen gekommen. Und tat schon weh, aber jetzt nicht übermäßig weh. Und ich hatte sogar so einen Orthopäden, ich war aber nicht wegen des Daumens da, und der hat gesagt, ja, kann nichts machen, Kapsel, Zerrung, einfach warten. Und ich habe immer noch Probleme, wenn ich mit der rechten Hand so ein Glas aufschrauben will, beispielsweise.
Oh.
Ja, die Kraft ist noch nicht da.
Ja, nicht, dass dann ist ja eben wirklich so eine Kapselverletzung.
Der hat gesagt, das kann ein halbes Jahr dauern, bis das wieder...
Ach so, okay. Ja.
Okay. Aber genug von Fingern und Daumen und Zehen und so weiter. Wir sind bei Crime Stories und du bist jetzt der Zuhörer oder die Zuhörerin und ich werde einen Crime Story Fall vortragen. Hab vorher noch eine kleine Anmerkung beim vorletzten Fall, den du wahrscheinlich gar nicht gehört hast. Der ist auch erst vor ein paar Tagen erschienen. Da ging es um Bad Kleinen, Zugriff im Tunnel, GSG 9, verhaftet RAF-Terroristen, 1993, schon mal gehört?
Noch nicht gehört, von dem Fall schon gehört, euren noch nicht gehört, aber fest eingeplant,
okay, sehr
was
schön.
Schon echt interessant klang, das wird sofort als nächstes gemacht.
Jedenfalls hatte ich da etwas auf die Zart und Bitter Spotify-Playlist, die Songs, die man nachhören kann, gesetzt. Und zwar waren das Songs aus dem Jahr 1993, weil der Fall da spielt und zusätzlich, weil die beiden Medien Monitor und Spiegel drin vorkamen, habe ich dann noch die Erkennungsmelodie von Spiegel TV und von Monitor, ich glaube, es läuft in der ARD, und habe aber da die falsche Band genannt. Ich habe gesagt, der Song wäre von Emerson, Lake & Palmer, aber der Song ist von The Alan Parsons Project. Das noch zum Nachhinein. Und ich wette, jetzt sagen schon 100 Leute, jetzt hör doch mal auf und erzähl diesen Crime-Fall. Ich will jetzt nicht von deiner Erkältung, die sich anbahnt. Und naja, aber Jule, ich möchte einfach nur noch ein bisschen hier ablenken, weil der Fall ist traurig.
Und, ich habe mir das schon gedacht, du redest so herum und kommst nicht zum Punkt. Ich habe mir schon gedacht,
ja,
das ist bestimmt
Aber ich,
hartes Brot.
Es ist ein hartes Brett, hartes Brot, wie auch immer. Ich will auch nicht jetzt zu lange drumherum reden. Es ist ein Cold Case, den ich hier, oder eigentlich ist er ja gelöst. Er war ein Cold Case, über 18 Jahre lang hat man jemanden gesucht und nicht gefunden. Und nach 18 Jahren oder etwas weniger hat sich dann dieser Cold Case in einen Hot Case umgewandelt. Und es gibt ja bestimmt, hast du das auch, es gibt so Fälle, weil ich hatte auch überlegt, welchen soll ich denn vortragen und dann, sowas hier, 8-jähriges Mädchen, muss das sein? Hatten wir kürzlich auch so ein bisschen, das war das mit der Steffi, die da von dem Mann auf dem Gefängnisdach terrorisiert wurde. Aber es gibt so Fälle, die hat man dann so im Hinterkopf und vor allen Dingen diese Fotos von vermissten Kindern, die dann auch in den Nachrichten und in den Medien sehr präsent sind, die brennen sich einem so ein bisschen ein, oder findest du nicht auch?
Ja, allerdings. Das verfolgt einen ja auch dann so ein bisschen, ne, dass du nach einiger Zeit immer noch mal wieder daran denkst, was ist eigentlich daraus geworden. Es gibt ja jetzt sogar auch so eine Kommission dazu, so eine Cold Case Gruppe, die sich gegründet hat in NRW.
Eine offizielle von Ermittlungsbehörden,
ja,
oder wie?
Ja, von, ganz genau, von, ich glaube sogar ehemaligen Polizisten, die da in, also jetzt wahrscheinlich schon in Rente sind oder einfach da noch so in der letzten Arbeitsphase sind, und die haben sich jetzt zusammengetan und auch Spezialisten und kümmern sich um Cold Cases in NRW.
Hat das einen bestimmten Namen, diese Gruppe von der Polizei?
Ja. Ja, und die, weiß ich, irgendwie Sonder, SOA, glaube ich, Sonder.
Kannst du mir noch,
müsste ich nochmal nachgucken.
Das kannst du mir nachreichen, dann schreiben wir das noch in die Shownotes. Das klingt interessant.
Ja, gerne. Naja. Ja, finde ich auch, weil das ja echt wichtige Sachen sind, ne? Solche Cold Cases auch mit aufzuklären weiter.
Ja, und
ne?
Sachen, wo man wirklich in der Sackgasse war über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, schaffen es dann trotzdem manchmal wieder durch neue Ermittlungsansätze, neue Analyseverfahren und so weiter, dann wieder bis zum Prozess. Das ist schon Wahnsinn. Ja. Naja, in dem Fall.
So war das bei deinem.
Ja, so war das bei mir auch in diesem Fall. Das ist so ein Vermisstenfoto gewesen, was sich da mir schon direkt bei den ersten, das ist der von 1999, am 2. September 99 ist ein Mädchen verschwunden. Und das war die Johanna Bonacker und so ein 8-jähriges blondes Mädchen mit so einem Strohhut. Das Foto sah aus, als wäre es so in der Grundschule von so einem Fotografen aufgenommen worden. Und dieses Bild von dem Mädchen mit dem Strohhut, das hat man dann auch immer wieder mal gesehen, wenn, keine neuen Ansätze, immer noch keine heiße Spur, immer noch nicht gefunden, wo ist sie denn und so weiter. Und dann wird immer wieder dieses Bild verwendet oder sehr oft verwendet, auch andere Fotos. Und das hat mich dann auch jahrelang immer wieder beschäftigt, dass es dann da auch Reportagen gab oder im Spiegel oder im Stern gab es eine neue Reportage dazu, wo dann nach Jahren nochmal ein Kommissar, der in Rente gegangen ist oder so gut wie in Rente ist, nochmal die Akten öffnet und sich alles anguckt, aber nicht weiter weiß. Und so war das mit diesem Fall auch. Also ist am 2. September 1999 passiert, dass der klassische Elternalbtraum, Mädchen kommt vom Spielen nicht nach Hause. Und ja, sie hat da in so einer richtig kleinen, in so einem richtig kleinen Dorf gewohnt, 500 Einwohner. Der Ort Bobenhausen, Randstadt Bobenhausen, mitten in Hessen, irgendwie auch einige Kilometer von Frankfurt entfernt, also nichts drumrum. Und das war hier Anfang September absolut üblich, dass man da um 17 Uhr noch als 8-jähriges Kind mit dem Fahrrad rumfährt und andere Freunde trifft und so weiter. Und sie sollte dann zum Essen nach Hause kommen und die Familie hat sie dann quasi vermisst. Und ja, eine Familie mit drei Mädchen, eine Tochter, auch schon ein bisschen älter, hat auch schon studiert, die war dann zu Besuch zu Hause, und noch ein anderes Mädchen, weiß ich aber jetzt nicht, ob älter oder jünger als die 8-jährige Johanna. Dann haben sie nach ihr gesucht und Die kleine Tochter ist dann auch mit dem Fahrrad gucken gefahren, wo sie hätte spielen können, hat aber dann nur ihr Fahrrad gefunden und ist dann nach Hause gekommen und hat gesagt, ich weiß nicht, wo sie ist. Und aber das Fahrrad lag da und ja, dann haben die Eltern natürlich direkt gesucht und auch schnell die Polizei angerufen und Freunde und Verwandte und viele aus dem Dorf haben dann gesucht, aber haben außer dem Fahrrad an dieser Stelle, an so einem Bach, an so, zwischen Bach und Fahrradweg, haben die nichts gefunden und dann wurde es auch dunkel und dann haben die am nächsten Tag erst wieder angefangen zu suchen, aber erfolglos.
Oh, Wahnsinn.
Ja, war sie weg.
Gerade in so einem 500-Seelendorf stelle ich mir das ja total schrecklich vor, oder?
Ja, es gab auch, gab auch Zeugen, die sie gesehen haben, also es war relativ klar, wann sie zuletzt gesehen wurde und wo. Natürlich wurde ja dann auch das Fahrrad gefunden, aber es gab Nachbarn, die mit dem Kinderwagen spazieren gegangen sind, die sie gesehen haben. Andere Kinder, die kurz vorher dann noch mit ihr gespielt haben, die aber dann nach Hause gegangen sind. Sie ist aber dann da noch ein bisschen alleine geblieben. Wenn sie dann auch nach Hause gefahren wäre, ja, wäre ihr nichts passiert. Aber vielleicht wäre jemand anderem was passiert, weil es war jemand da unterwegs, der an dem Tag gezielt jemanden mitnehmen wollte und das hat halt sie getroffen. Und es gab auch einen Zeugen, der sich relativ schnell gemeldet hat. Der hat ein verdächtiges Fahrzeug gesehen. Und zwar musst du das so vorstellen, auf dem Land, kleine Ortschaften ringsrum, wenn man da kennt auch jeder jeden und da ist ein junger Mann, glaube ich, der wollte zum Fußballtraining fahren und ist mit dem Auto dort lang gefahren und auf der Landstraße fuhr ein Jetta, ein tiefer gelegter Jetta mit einem fremden Kennzeichen, HG, fuhr dort sehr langsam. Und das ist ihm natürlich direkt aufgefallen. Der hat sich gedacht, warum fährt der so langsam auf dieser Landstraße? Und hat ihn dann überholt und hat da auch in das Auto reingeguckt und hat da einen Mann drin gesehen. Und ist aber dann weitergefahren. Aber das ist ihm im Gedächtnis geblieben. Vor allem das gleiche Fahrzeug hat er dann später nochmal so an der Straße so halb auf der Wiese, wo man überhaupt nicht parkt. An so einer Landstraße, wo nichts ist, da rechts quasi an so einem Grünstreifen stand dann dieses gleiche Auto. Und das ist ihm dann wieder aufgefallen. Und als es dann hieß, die Polizei sucht ja ein Kind und er hatte bestimmt auch, weil die Orte ja alle so klein sind, dass da jeder jeden kennt, kannte er bestimmt auch die Familie und hat sich dann gemeldet. Und das war ein wichtiger Zeuge. Und es wurden dann...
Hatte der denn auch die Personen beschreiben können?
Und er hat gesagt, da saß ein Mann drin und hat gesagt, unrasierter Mann mit Pferdeschwanz.
Aha.
Aber so richtig genau konnte er auch nicht sagen, aber er war sich sicher, dass es ein Mann war. Und er hat auch die Farbe genannt von dem Auto und ja, mit dem Kennzeichen HG, das Bad Homburg im Hochtaunuskreis. Ja, unabhängig von der Farbe hatten die Ermittlungsbehörden dann 600 Jettas, weil die haben gesagt, wir lassen die Farbe mal außen vor, das ist uns zu unsicher. Kann man ja auch irgendwie verstehen, du weißt ja, wie Zeugen da manchmal sind. Er sagt, ja. der war grau und dann war er irgendwie weiß, weil die Sinne können da einen Streich spielen und die Lichtverhältnisse oder sowas. Aber der Mann, der da als Zeuge aufgetreten ist, der war selber Kfz-Mechaniker. Also schon ein zuverlässiger Zeuge. Der hat auch, weil ein VW Jetta zu identifizieren, ist schon was.
Speziell.
Ja. Und der hat auch gesagt, dass er tiefer gelegt ist. Das muss doch irgendwie schon, da ist doch was dran. Das ist doch schon mal so eine heiße Spur. Obwohl, eine heiße Spur würde ich jetzt vielleicht auch nicht sagen, weil wenn man jetzt so als Ermittler dahin geht, ja, sie ist verschwunden. Könnte es ein Verbrechen sein? Ja, könnte. Okay, da hat einer so ein Fahrzeug. Ja, klingt verdächtig, muss ja aber nicht unbedingt verdächtig sein. Die kann genauso gut nichts bedeuten, diese Spur. Aber
weil es ein Bekannter ist, meinst du? Oder wie meinst du das?
Nee, weil man sagt, ja, da ist zwar einer lang gefahren, etwas langsamer, aber das heißt ja jetzt erstmal nichts.
Ach so, ob der die überhaupt mitgenommen hat. So.
Ja. Ja, okay. Das kann ja einfach nur Zufall gewesen sein. Es gibt ja öfters mal verdächtige Fahrzeuge oder Fahrzeuge, die auffallen oder so. Aber in dem Fall war das schon so, dass die Polizei dem nachgegangen ist. Weil die Uhrzeit hat so gestimmt Und dann, dass das Auto auch so langsam fuhr und dann auch ein zweites Mal parkend da gesehen wurde. Okay, das überprüfen wir lieber mal. Aber es waren 600 Fahrzeuge, die dann dort zutreffen. Natürlich hat er da auch noch spezifische Sachen gehabt, wie tiefer gelegt und die Farbe. Aber trotzdem haben die das erstmal außen vor gelassen und hatten dann 600 Fahrzeuge, die sie dann auch überprüft haben. Aber da ist erstmal nichts bei rausgekommen. Also sie waren bei einigen Leuten klingeln und haben sich die Autos angeguckt und Alibi überprüft und haben dann auch dem Zeugen, ich weiß jetzt nicht, ob er selber da vor Ort war oder Fotos gezeigt. Jedenfalls ein richtiger Durchbruch war da nicht, weil es war dann sogar so, dass die einen Monat später selbst in der Sendung Aktenzeichen XY waren. Und wenn man so die Öffentlichkeit um Hilfe bittet, das heißt ja schon, dass man eigentlich im Trüben ficht, oder?
Ja.
Wenn man eine heiße Spur hätte, ja, würde man das ja nicht machen. Ne?
Meinst du? Oder dass man den Zugriff stärker haben will, der Zugriffsmöglichkeit zumindest, dass man
den Druck
die
erhöhen.
Öffentlichkeit bittet um Mithilfe, genau, ob die was gesehen ja. haben, das glaube ich, ist ja auch immer ein übliches.
Ja, okay, das stimmt schon, aber bei Aktenzeichen XY, das sind ja auch nur ganz ausgewählte Fälle, die dann da auftreten.
Ja,
stimmt. Ne?
Ja.
Naja. Mhm. Jedenfalls war das schon auch, wie soll man sagen, der Tatort. Ja, Tatort ist eigentlich, das weiß man ja auch nicht, also dieser Ort, wo sie verschwunden ist, das war auch sehr riskant, in so einem kleinen Dorf, mitten am Tag, um kurz nach 5, an so einem Radweg, wo ihr Fahrrad gefunden wurde, da hätte jederzeit jemand entlang kommen können. Und ja, sich so einen riskanten Ort auszusuchen, um jemanden zu überfallen, zu entführen oder sonst was, das ist ungewöhnlich, weil das so riskant war.
Und kam da in diese Richtung auch überhaupt nichts? Also hat sich nicht irgendein Entführer gemeldet oder gab es irgendein Schreiben an die Eltern,
Nein,
irgendwas?
Gab es nicht.
Weißt
gab
du
es
das?
Nicht.
Gab es alles?
Es gab niemanden, der sich
gar
gemeldet
nicht.
Hat. Es gab dann auch keine weiteren Zeugen, bis auf diesen Mann. Es gab diesen Jetta und sonst gab es nichts.
War es auch grausam, ne?
Ja, genau.
Für die
Wenn man
Familie.
Dann denkt, ja, vielleicht wurde sie entführt und Lösegeld möchte jemand haben oder
ja.
hält sie gefangen und jemand hat was gehört oder gesehen. Ja, es ist dann erstmal nichts passiert. Es ist wirklich monatelang gar nichts passiert. Das war September 99. Ja, und dann am 1. April 2000, ein paar Kilometer weiter, 50 bis 80 Kilometer weiter, haben Spaziergänger ja Überreste gefunden und auch Kleidung und ein paar Sorten von Klebeband und ja, es war eine stark skelettierte Kinderleiche und da haben sie sich schon gedacht, das könnte sie sein und sie war es dann auch, es wurde anhand auch von der Kleidung, die Eltern wussten mit welcher Kleidung sie unterwegs gewesen ist mit so einem roten T-Shirt mit Mickey und Minnie Maus drauf und das haben sie dann da auch gefunden und ja, die Leiche war dann nur abgelegt und nicht vergraben und wenn da die Polizei auch von stark skelettiert spricht, da weiß man, kann man sich schon vorstellen, wie viel dann da noch übrig ist. Der Vater von ihr hat dann auch, die haben auch die Öffentlichkeit gesucht, haben immer wieder, war auch öfters bei Aktenzeichen XY der Fall und der Vater hat dann auch immer gesagt, vor ein paar Monaten hatte ich noch eine lebendige, schöne, lebensfrohe Tochter und ein paar Monate später passen die Überreste in den Schuhkarton und damit muss man erstmal klarkommen.
Damit kommt man ja nicht klar.
Ja. Oder das, ja, genau, das war jetzt das falsch gesagt, aber das muss man, damit soll man dann weiterleben, ne? mit dieser Tatsache. Und und das hat es jetzt auch, was die Spurensicherung dann betraf, schwierig gemacht. Man hat eigentlich an der Leiche von Johanna eigentlich gar nichts gefunden.
Aber, gar nichts.
Ja, aber an dem Klebeband hat man etwas gefunden. Also das Klebeband war so ein bisschen verteilt. Also die Polizei hat dann auch von Tierfraß gesprochen. Also deswegen waren dann auch die Kleidung und auch dieses Klebeband so ein bisschen verteilt. Und insgesamt haben sie 15 Meter Klebeband gefunden. Und an einem Stück Klebeband wurde ein Teilabdruck von einem Finger gefunden. Also ein Fingerabdruck, ne? Aber kein vollständiger, sondern nur ein Teil. Und dieser Teilabdruck war dann als Spur Nummer 11 kategorisiert. Und es wurden auch ein paar Fasern gefunden, aber dieser Teilabdruck von einem Finger, ich glaube von einem Daumen, die Spur Nummer 11, der war ein bisschen verzerrt und verwischt, aber es war wenigstens irgendwas, was man dann da hatte. Aber wenn man das mit nichts vergleichen kann, wird es dann auch schwierig, ne?
Also die konnten keinen Treffer landen?
Erstmal keinen Treffer landen, nein.
Ja. Okay.
Und die haben auch, gingen aber auch wieder Monate oder sogar Jahre ins Land, bis die sich dann irgendwie entschieden haben. Ich weiß auch nicht, warum das so dauert. Jedenfalls haben die dann Leute aufgefordert, einen Handabdruck freiwillig abzugeben. Es waren Freiwillige dabei.
Aus dem Ort, genau.
Es waren aber auch welche dabei, die schon mal überprüft worden sind. Zum Beispiel diese Jetta-Fahrer. Ne? Und insgesamt hatten die dann 1000 Handabdrücke genommen. Aber kein Treffer dabei. Und und dann haben die immer wieder versucht, neue Ansätze zu finden. Sind nochmal alles durchgegangen. Aber es ist nichts passiert. Irgendwann hatten wir dann jetzt sogar das Jahr 2014. Also 2000 wurde sie gefunden, 2 Jahre später wurde das mit den Handabdrücken gemacht und die konnten nichts herausfinden bis zum Jahr 2014. Da ist auch der Staatsanwalt war inzwischen dann auch pensioniert und es gab einen neuen Staatsanwalt und der hat sich dann, das war dann auch als Cold Case dann schon klassifiziert. Weiß ich nicht, ob man das so nennt, aber könnte ich mir vorstellen. Und der neue Staatsanwalt hat sich das dann nochmal vorgenommen und hat alles, was damals aber auch schon als gesichert galt, nochmal in Frage gestellt. Zum Beispiel die Tatzeit oder das verdächtige Auto, spielt das überhaupt eine Rolle? Also alles, was eigentlich schon als gegeben angesehen wurde, wurde dann nochmal, so macht man das wohl bei einem Cold Case, wurde dann nochmal in Frage gestellt und nochmal neu betrachtet. Die waren
das ist
dann,
ja interessant, also ganz bei Null nochmal.
Ja, ganz bei Null.
Quasi noch alles nochmal neu überdenken.
Die
waren
dann sogar nochmal bei Aktenzeichen XY.
Okay.
Ja, und aber da gab es auch keinen entscheidenden Hinweis oder gar keinen Hinweis. Es gab erst 2 Jahre später, 2016, gab es einen neuen Impuls. Und zwar, das klingt eigentlich banal, aber ja, es hat 1999 hat das angefangen und da sind die ganzen Spuren gesichert worden, Akten entstanden und so weiter. Das waren wirklich, wirklich viele Akten. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber es hat dann, weil das ist der neue Impuls 2016, die Akten wurden digitalisiert und recherchefähig gemacht, dass man da nicht mehr händisch suchen muss. Und das hat wochenlang gedauert. Diese Akten zu digitalisieren. Das waren Notizen.
Tausende Seiten.
Ja, tausende Seiten und auch so handschriftliche Notizen von irgendwelchen Ermittlern. Das waren ja Sokos, die da beschäftigt waren. Und es ist wirklich so, dass die digitale Recherchemöglichkeit dann dort auch ein bisschen was Anschub gegeben hat. Dass es da so Querverweise gibt und dass man da auch, dass dann auch Sachen auffallen oder dass der dem Programm oder dem System, da kann man ja dann auch Abfragen machen. Und da gab es aber dann einen Namen, der ist in unterschiedlichen Zusammenhängen öfters wieder aufgetaucht.
Ach, das ist interessant, ja.
Und dass sie gesagt haben, das ist irgendwie seltsam, auch in unterschiedlichen Ansätzen taucht da immer wieder ein Name auf und der war einer von den Jetta-Fahrern.
Aber warum ist denen das denn vorher nicht aufgefallen? Das hätte doch den Menschen auch auffallen müssen, nicht nur der Maschine. Also das, oder wenn ich doch
hätte eigentlich auch
mit dem.
Ja, aber es war einfach so viel. Und dann gibt es auch keine Personalkapazitäten mehr, schätze ich, die sich das dann alles nochmal angucken. Aber erst als dieser Cold Case dann aufgerollt wurde und das dann gesagt hat, komm, wir haben jetzt die Möglichkeit, das zu digitalisieren, mach das mal. Ach. Ja, vorher wurde dann da immer quasi Hirnschmalz eingesetzt und gegrübelt.
Ja. Und einer von den Jetta-Fahrern, obwohl da, und aber sein und sein Abdruck passte doch nicht.
Passte nicht,
ne? Oder du sagtest doch, dass die Abdrücke bei allen Jetta-Fahrern.
Nicht bei allen, aber schon bei den wichtigen, sag ich jetzt mal. Und dieser Name, der da auch öfters, das ist vorher nicht aufgefallen, aber jetzt war es so, dass dieser Name dann da auftauchte. Und aber trotzdem hat das jetzt keine richtige, das gab keine neuen Indizien oder so, aber die Ermittlungsbehörden waren dann aber schon ein bisschen neugieriger, könnte man vielleicht sagen. Ja, dann ist aber 2016 noch etwas anderes passiert. Und zwar haben sich, ich weiß jetzt nicht mehr über welche Fälle oder über welche Verbindungen das dann irgendwann zu dieser richtigen Polizeibehörde kam, aber weil die dann auch, das hat ja dann auch diese Digitalisierung und so weiter von den Akten. Jedenfalls war dann 2016, gab es dann einen Fall, dass Zeugen in einem Wald einen Mann quasi dabei behindert haben, wie er sich gerade an ein 14-jähriges Mädchen, wie soll ich das nennen? Also er hatte sich schon mit Klebeband gefesselt und war im Begriff daran, eine schwere Straftat an ihr zu verüben. Hat dann zwar irgendwie gesagt, ja, das hier ist freiwillig und abgesprochen und so weiter, aber die Leute haben trotzdem die Polizei verständigt. Ja. Und dann gab es dann irgendwie, ach, dieser Name schon wieder.
Das war dann der Typ?
Das war der Typ, genau.
Das war der Typ?
Der dann in den anderen Akten auch drin stand und haben die gesagt, hier wurde ein Mädchen mit Klebeband gefesselt. Okay, Durchsuchungsbeschluss für diesen Typen. Hat dann die der Richter genehmigt. Und dann sind die da hingefahren. Ja, wo sie 2000 auch schon mal waren. Gleiche Adresse, gleiche Wohnung. Einige Jahre später. Und im Keller haben sie in einer Kiste, so eine Krummelkiste, wo so Seile drin waren und noch irgendwas anderes. So eine typische Kiste, wo man Kram ins Auto stellt. So Werkzeug und sowas. Und da war auch ein Stück Seil drin und auch Klebeband und auch so ein Stück zerknolltes Klebeband. Und da waren Faserspuren drauf, die
von
sich,
Johann.
Nein, nicht von Johanna, aber die haben sich gedeckt zu dem, die auch im Wald gefunden wurden, auf den Faserspuren. Also könnte sein, dass es von der Kleidung von Johanna war, ja, aber das ist ja in dem Sinn egal, das Klebeband hat die gleichen Faserspuren, egal wo die herkommen, aber es gibt da eine direkte Verbindung zu diesen.
Ja, natürlich.
Also
sofort.
Ein starkes Indiz und die haben da super viele Sachen beschlagnahmt. Digitale Materialien, Kinderpornografie, Videos, wo er irgendwelche Nachbarskinder filmt, wie die zur Schule gehen. Jede Menge Kram. Das musste auch über Wochen ausgewertet werden und er wurde in der Zeit observiert, wurde noch nicht verhaftet, er wurde observiert und es deutet ja schon sehr, sehr viel darauf hin.
Ja, genau.
Aber er hat...
Aber die hatten noch nicht sowas Hundertprozentiges in der Hand, dass sie den sofort verhaften konnten, wahrscheinlich, ne? Sonst machen sie hinterher, muss man den wieder gehen lassen, das ist ja immer das Problem, ne? Wenn man da irgendwie was falsch macht.
Ja, jedenfalls in dem Fall, wo sie ihn dann das war alles 2016, da haben sie dann auch seine Fingerabdrücke nochmal genommen, digital, aber diesmal erfasst. Und es hat dann immer noch gedauert und gedauert und gedauert. Wir sind jetzt mittlerweile schon im Jahr 2017. Da gab es dann neue Analysemethoden und bei dem Daumenabdruck gab es dann plötzlich, die waren total überrascht, es gab eine Übereinstimmung mit dem Klebeband-Daumenabdruck von dem, wo sie eigentlich schon einen Abdruck von genommen haben. Und nachdem sie sich dann das angeguckt haben, konnte man dann sehen, bei diesem manuellen Handabdruck, so mit Stempel und sowas, was man da alles macht, das macht man heute nicht mehr, sondern das wird gescannt.
Ja.
Und bei dieser manuellen Abdrucknahme wurde am Randbereich des Daumens nicht alles erfasst.
Ach, Wahnsinn.
Und das gab eine Ungenauigkeit und also keinen Treffer. Aber mit dem digitalen Abdruck hat das quasi gematcht. Und er konnte dann.
Also man hätte den Jahre vorher gehabt.
Man hätte den Jahre vorher gehabt.
Wenn dieser Abdruck korrekt, also wenn das nicht verwischt, meinetwegen war das wahrscheinlich ein bisschen zu viel Farbe, meinetwegen, und dadurch kein Treffer.
Ja.
Och, das ist ja grausam.
Wenn das damals schon anders hätte erfasst werden können oder vielleicht mehr Sorgfalt bei der, aber der war wohl auch so schlecht, dieser Fingerabdruck im Original, in dieser Spur, diese Spur 11, dass das vielleicht auch nichts gebracht hätte, wenn der manuelle Abdruck super gewesen wäre, hätte vielleicht auch nichts gebracht. Erst dieser neue Vergleich, diese digitale Analyse hat dann vielleicht auch, ich weiß es nicht, aber es ist trotzdem bitter, wenn man denkt, der hatte schon seine Hand auf dem Stempelkissen, hat den Abdruck gemacht, der musste ja auch selber gedacht haben, ja, morgen werde ich verhaftet. Er hätte ja dann auch sagen können, dass er gesteht oder sowas. Das ist ja auch eigentlich eine menschliche Reaktion, dass man sagt, ich gebe es zu.
Dass man dem das auch sonst irgendwie angemerkt hätte, ne? Dass man irgendwie merkt, dass der plötzlich total schweißgebadet ist, meinetwegen total nervös ist, sich verhaspelt oder so, aber dass der da vermeintlich so einen Abdruck abgibt und dann da wieder rausspaziert aus der Polizeistation, das ist schon sehr, sehr heftig. Und hat der denn, weil jetzt dann wäre ja noch die Befürchtung, dass es nicht diese, quasi dann zwei Taten nur waren, oder? Weißt du da was zu, dass der das eine Mädchen
ermordet hat? Von diesem 14-jährigen Mädchen, was da auch mit Klebeband gefesselt war, da gab es keine weiteren Informationen zu. Aber ich schätze mal.
Und auch dazwischen, also der wird doch nicht, oder hat der jetzt einfach das einmal getan und dann passiert 14 Jahre nichts und dann wieder oder 10 Jahre nichts, das ist ja auch.
Es wurde auch ganz viel dahingehend ermittelt, andere ungeklärte Vermisstenfälle oder sonst was, oder wo es nur, oder wo jemand das überlebt hat, aber es gab da keine belastbaren Hinweise oder Erkenntnisse, dass da noch irgendwas anderes passiert sein könnte.
Ja.
Und er hat dann auch diese eine Tat gestanden. Zuerst hat er zwar gesagt, ich weiß nicht, was von mir wollen, ich habe damit nichts zu tun. Aber nachdem dann auch die Beweise vorgelegt worden sind, hat er dann auf dem Polizeirevier, bevor er dann in Untersuchungshaft, hat er ausführlich ausgepackt und erzählt, was passiert ist. Er ist mit dem Auto, er hat sie gesehen, da wie sie gespielt hat, und ist mit dem Auto über die Wiese, über den Radweg dann gefahren und hat sie dann in den Kofferraum gesteckt und hat sie betäubt mit Chloroform oder Äther, wusste er selber nicht mehr. Und sie ist dann im Kofferraum wieder aufgewacht und hat gegen den Kofferraum getrommelt. Dann hat er sie mit dem Klebeband gefesselt und ihr ins Gesicht geschlagen. Dabei hat er das so gesagt, wäre ihre Nase gebrochen, und er hat dann das Klebeband um das Gesicht gewickelt oder um den Kopf und meinte, ich habe dann aber extra die Nase freigelassen, damit sie atmen kann. Und als er dann da angekommen ist, wo er dann die Tat verrichten wollte, hätte er festgestellt, dass sie im Kofferraum gestorben ist, dass sie dann schon tot war. Und die Polizei hat versucht, das nachzustellen mit 15, also das waren ja 15 Meter, das hat man ja da gefunden und das hat er ja dann auch bestätigt. Und wenn man so einen kleinen Kinderkopf mit 15 Meter, kann man nicht irgendwie das so machen, dass die Nase nicht auch mit zugeklebt wird. Und das war dann auch die Frage, kann man da einen Mord, weil er hat gesagt, das war ein Unfall. Ne?
Ja,
Ja.
schrecklich, ja.
Aber es wurde dann, das Klebeband wurde dann als Mordwerkzeug zugelassen. Und der hat auch die Höchststrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung bekommen für den Mord an der Johanna. Man konnte ihm jetzt nicht nachweisen, ob es noch eine sexuelle Handlung gab, einen sexuellen Missbrauch. Er hat das bestritten, aber man weiß es nicht.
Konnte
Ja.
man gar nicht mehr so
Ja,
feststellen,
das
ne, weil
konnte
er
man nicht feststellen und er
so.
hat auch nichts anderes dazu gesagt.
Oh je.
Und die Ermittlung hat dann auch, ja, dann nimmt man auch an, dass das dann so gewesen ist, dass er dann mit ihr in den Wald gefahren ist und hat dann festgestellt, dass sie gestorben ist, erstickt. Vielleicht war sie dann auch betäubt oder nicht, weiß man nicht. Und er hat sie dann da in den Wald gelegt und ist wieder gefahren.
Das ist ja echt unerträglich, ne? Ja.
Und es hat dann bis zum April nächsten Jahres gedauert, bis sie dann jemand gefunden hat. Und es war dann schon so viel an den Spuren weg, dass man dann auch nichts mehr feststellen konnte in irgendwelchen Richtungen, auch ob sie jetzt erstickt ist oder so. Ja, oder wie sie erstickt ist, ob sie betäubt war oder sonst was, das konnte man alles nicht mehr. Ja, und das war dann auch die Sorge von der Anklage. Wird das jetzt hier als Totschlag oder vielleicht sogar als Körperverletzung mit Todesfolge? Das ist ja ein ganz groß gravierender Unterschied.
Ja.
Aber es wurde dann quasi vom Richter im Prozess dahingehend ein Urteil gefällt. 15 Jahre mit anschließender Sicherheitsverwahrung wegen Mordes. Ja. Und ja, in den Prozessbildern, da sieht man auch die Mutter von der Johanna. Und ich weiß jetzt nicht, ob sie da Nebenklägerin war oder so, aber sie war auf jeden Fall da im Prozess vor Ort. Und ja, sie war auch vorher schon bei Aktenzeichen XY, hat ja auch Interviews gegeben und deswegen
Ja.
kannte man dann auch ihr Gesicht schon. Und ja, eine gebrochene Frau,
Ja,
wirklich
klar.
total. Ihr Mann ist auch noch 2016 gestorben, bevor es da eine Verhaftung
Oh.
gab. Das finde
Er
ich
hat das gar nicht
dann.
mehr erfahren.
Bitte?
Er hat das nicht mehr, er hat das gar nicht
Nein,
mehr erfahren.
nein.
Das.
Das ist so schade, ne?
Ich meine, gut, es macht's ja nicht anders. Irgendwie so macht ja das Kind nicht wieder lebendig, ne? Aber trotzdem, das erinnert mich so an den Fall Tanja
Tanja,
Greff
genau,
damals.
da
Da
ist
war
ja der
das ja auch
Vater auch kurz vorher gestorben, bevor sie
ganz
gefunden wurde, ne?
so. Ja, der Vater hat es auch nicht mehr miterlebt. Also, und das gerade so dieses völlig, dieses Verschwinden ohne das kleinste Zeichen, das ist, glaube ich, wirklich, das
Ja.
ist das Allerallerschlimmste, was es überhaupt nur gibt, weil man ja sich
Konnte
auch
nichts
immer.
begraben, wusste nicht,
Und
ob es ein.
ganz genau, und man klammert sich ja
Ja.
total noch an die Hoffnung. Man kann das ja
Ja.
gar nicht wahrhaben und will das auch nicht wahrhaben. Ich glaube, Betroffene, die würden ja wirklich eben bis an ihr eigenes Lebensende noch da die Hoffnung aufrechterhalten. Bei den Mädchen ist es ja leider dann nicht gut ausgegangen, ne? Ja, grausam,
Aber auch
wirklich.
wenn Jugendliche verschwinden oder Tanja war ja dann schon erwachsen, da denkt man, ja, vielleicht hatte sie einen Unfall und hat ihr Gedächtnis verloren.
Ja,
Vielleicht wurde sie
genau.
entführt und wird festgehalten oder sie irrt irgendwo lang. Ja, die krassesten Geschichten denkt man sich dann wahrscheinlich im Kopf aus, um noch
Ja,
so
alles
ein bisschen
muss
Hoffnung zu haben, ne?
absolut, um nicht das Schlimmste sich vorstellen zu müssen oder annehmen zu müssen. Ne? Da nimmt man alles an. Und was sich ja da auch für Menschen melden, das hatte mir auch damals da die Mutter von Tanja erzählt, da melden sich ja auch
Wahrsager und
alle.
sowas, ne?
Alle Menschen ganz genau, die denken eben oder die eben behaupten, sie können jetzt Kontakt aufnehmen oder eben auch Zeugen, auch da ja wieder die Zeugen, die wahrscheinlich einfach nur helfen möchten, was Gutes tun möchten. und dabei aber ja auch ganz viel Unheil anrichten können, weil sie dann plötzlich etwas erzählen, was so nie passiert ist und was nicht wahr ist, aber dazu führt, dass die Eltern natürlich sofort wieder Hoffnung schöpfen und sagen, oh, sie ist irgendwo in einer anderen Stadt gesehen worden, ne? Da gibt es noch Hoffnung. Also das ist wirklich ganz grausam. Und ich glaube auch, also das kann ich mir vorstellen, dass das dann so eine Familie, so eine Frau auch echt zerstört. Eine Mutter, es gibt ja nichts Schlimmeres, ich darf mir das gar nicht vorstellen.
Der Mörder von Johanna, als er vor Gericht war, war er 41. Und es war dann schon 18, 17 oder 18 Jahre her, also er war 23, 24, wo er das gemacht
so
hat.
So jung?
So jung war er, ja.
So jung, ach.
Ja.
Wahnsinn.
Ist
da falsch gelaufen.
Ne? Ja. Ja.
Krankes Hirn.
Ja. Ja, er hat auch irgendwie dazu zu Protokoll gegeben, wie er, oder die Polizei hat auch den Lebenslauf quasi von ihm vor der Verhaftung auch schon durchleuchtet. Die haben ihn auch observiert, die hatten ihn total auf dem Schirm gehabt.
Ja.
Der konnte keinen Schritt mehr machen und die haben auch Internetüberwachung gemacht. Da hat er auch viel nach dem Mordfall gegoogelt und im Internet recherchiert, was natürlich auch nur ein Indiz ist. Wenn ich da verdächtig bin in diesem Fall, würde ich das ja auch machen. Aber ich wollte damit nur sagen, die hatten den stark observiert, dass der jetzt nicht noch was anderes hätte machen können oder sich absetzen oder sonst wie. Aber sie konnten ihn halt noch nicht verhaften, weil es hat noch nicht ausgereicht, bis es dann halt diesen Abdruck dann noch eben gegeben hat. Und der hat ja dann auch zu dem Geständnis geführt. Aber er hat in so einer Messi-Wohnung gehaust, keine Arbeit, hatte irgendwie sogar mal einen guten Abschluss gehabt und hat sogar Biochemie studiert, hat das aber dann abgebrochen, hat viele Drogen genommen und auch die weiterverkauft, hat dann noch so ein paar Verkehrsdelikte und ein paar Sexualdelikte waren auch dabei. Nichts gearbeitet und nur vom Rechner gehangen. Das haben die auch in der Observation festgestellt. Der verlässt kaum das Haus, bestellt sich Essen nach Hause und sitzt sonst nur am Rechner. Und ja, und das hat er die 17 Jahre zwischen Johanna und dem Prozess dann wahrscheinlich auch gemacht. Ja. Und Kinderpornografie gesammelt.
Oh.
Ja.
Meine Güte, das arme Mädchen.
Ja. Wirklich ein ganz schlimmer Fall. Tut mir auch leid, dass ich nichts Besseres für die Crime-Stories habe.
Nicht so.
Ja.
Ja,
aber
das
selbst
ist
der Fall mit Steffi, die entführt wurde und ja, sie hat überlebt, aber sie wurde ja 33 Tage lang, ich meine, es waren 33, in dem Fall, wo der, ach, den hattest, da warst du ja gar nicht mit dabei. Den habe ich mit dem Stefan alleine gemacht.
Das hat ihr, ja? Und die war 33 Tage gefangen, oder?
Genau, genau. Und konnte sich letztendlich selbst befreien, weil sie beim Spazierengehen, der ist auch mit ihr rausgegangen, hat sie Zettel fallen gelassen. Und,
ach,
ja.
Wie Pinsel und Gretel.
Genau, genau. Und es hat irgendwie so ein Opa die gefunden und wirklich ganz traurig stand da drauf ein Hilferuf und dann auch noch, also hat sie geschrieben, ich bin die, seit dem und dem vermisst wird. Und ich bin in der Wohnung von, hat sie auch den Namen und die Adresse hingeschrieben, weil sie das in der Wohnung in einem Brief gefunden hat. Weil der hat auch Post bekommen. Ne?
Gott
und
sei Dank, ja.
Das konnte sie sich dann auch merken und hat die Zettel geschrieben. Und todesmutig hat sie die dann auch rausgeworfen beim Spazierengehen. Und sie hat das ja überlebt, aber es war trotzdem, war das kein Gefühl, als hätte man über einen guten Crime-Fall geredet. Es gibt irgendwie keinen guten Crime-Fall. Es passiert ja immer ein schreckliches Verbrechen. Klar, wir könnten auch über Handtaschendiebstahl sprechen, wo dann jemand den Langfinger noch schnappt. Ja,
ja.
Das wäre vielleicht einfacher.
James Bond-mäßig.
Ja.
Ja,
er besiegt
stimmt,
den Superschurken. Das wäre doch schön.
Ja, das ist dann irgendwie unterhaltsam. Ne? Aber das ist eher sowas. Das, aber wie schlimm, dass es sowas gibt. Aber ich finde das trotzdem irgendwie auch oft total wichtig, sich damit mal ein bisschen, solange man das schafft, auseinanderzusetzen. weil ich das auch für wichtig halte, immer mal zu gucken, was gibt's da für Schicksale dahinter. Gar nicht mal so, also ich finde immer, das hatte ich ja, glaube ich, dir schon mal auch gesagt, die direkt Betroffenen, das leuchtet ja ein, irgendwie so, dass, also deine Familie zerstört ist dadurch, das ist völlig klar. Ja. Aber ich habe echt oft die Erfahrung gemacht, dass es ganz, ganz viele noch weitere Opfer gibt. Es gibt zum Beispiel auch ganz oft, da jetzt in so einem Fall zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass es da bestimmt auch Polizisten gibt, die damit beschäftigt waren, die das auch umgetrieben hat, also die das auch dann nicht losgelassen hat, könnte ich mir wirklich vorstellen. Die nehmen sowas dann mit in, und wenn sie in der Rente sind, forschen sie noch weiter und wollen auch unbedingt wissen, was damals passiert ist. Ne? Das glaube ich ganz, ganz sicher. Ne? Oder Freunde, weitere Verwandte. Ne?
Also du musst dir die Folge Der Mann auf dem Dach, heißt die, musst du dir anhören.
Das
war auch ein Fall, der stark durch die Medien ging. Der ist dann während des Prozesses in Untersuchungshaft auf das Dach von dem Gefängnis geklettert, ist da seinen Aufsehern entwischt und stand dann fast einen ganzen Tag, fast 24 Stunden stand er da rum. Und die Polizisten und die Betreuer, die dann sich auch um die Steffi gekümmert haben, die sind dann auch sofort zu ihrer Schule gefahren, um bei ihr zu sein. Weil wenn sie das irgendwie so mitbekommen hätte, dass der da rumsteht. Das war 24 Stunden im Live-Ticker und im Fernsehen, weil die ganze Presse ja vor Ort war wegen diesem Prozess.
Ja.
Und er hatte ja auch das immer angedroht, dass er da auch wieder rauskommt. Es kommt ein Hubschrauber, dann komme ich dich holen und so weiter. Aber er ist ja nicht holen gekommen. Er sitzt im Knast und hat auch die Höchststrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung.
Ja, zum Glück.
Ja, das ist...
Ja, gibt ja so manche. Stell dir vor, da der Mörder da, der Michael S., der wird wieder rauskommen. Ja, das wäre auch so. Stell dir mal vor, der wird ausbrechen. Oh, wei.
Ja, bei dem, von dem anderen Fall, der ist ja nicht wegen Mordes, aber durch so eine Entführung und schwerste Vergewaltigung, das gibt dann halt auch manchmal Sicherheitsverwahrung und die Höchststrafe. Ist das genauso wie Mord zu bewerten, so eine schwere Straftat? Naja, aber über den Fall hatten wir ja schon gesprochen.
Das werde ich mit Zugriff im Tunnel und Der Mann auf dem Dach.
Ja, okay.
Gehen jetzt auf meiner, ganz oben auf der Liste, aber auch alle anderen werde ich mir anhören. Ganz wichtig. Crime Month ist jetzt...
Ja, der Crime Month, der läuft so ein bisschen schleppend, leider. Wir haben zwar jetzt einige Folgen schon draußen und hatten, wie viele Aufrufe? 1.900 oder 2.000 ungefähr. Wir brauchen aber 10.000.
Super.
Ja, wir brauchen aber 10.000, leider.
Ne? Ja, das kommt.
Vielleicht kriegen wir da noch einen Schub und wir veröffentlichen jetzt auch noch. Und vielen Dank, dass du jetzt hier mit in dieser Folge warst. Wir hören uns auch gleich wieder, weil wir machen direkt eine Doppelfolge, juhu. Vielen Dank dafür, aber ich mache jetzt trotzdem das Outro rein, dass der Hörerin, dass der Hörer oder die Hörerin dann auch so einen Abschluss von der Folge hat. Und das war der wirklich traurige Fall von Johanna Bonacker und die Spur 11, die Gott sei Dank den Mörder dann überführen konnte. Und das war's jetzt von Zart und Bitter Crime Stories. Bis dann.
Bis dann.
Zart und Bitter.